Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Wir sind angekommen in den Top 5 Teams der NHL, zumindest laut Vegas, laut der Wettquote in Las Vegas. Wir sind angekommen bei der Colorado Avalanche, auf die ich heute schaue in der Vorschau-Serie auf die Saison 2024-2025. Bevor ich das aber mache, geht ein dickes, fettes Dankeschön an Gertraud. Gertraud hat eine Einmalzahlung bei PayPal gemacht und den Podcast damit unterstützt. Also vielen, vielen Dank, Gertraud. Und wenn ihr das auch machen wollt, dann schaut einfach mal in die Shownotes. Da steht es drin, über PayPal ME könnt ihr einmalig was einzahlen. Ihr könnt auch bei Steady HQ ein Abo abschließen. Auch das hilft mir. Da kommt dann auch ein bisschen was in die Kasse mit rein. Also vielen, vielen Dank an der Stelle an Gertraud und an all diejenigen, die schon mit eingezahlt haben. Ich habe ein bisschen was vor. Wenn das klappt, denke ich, wird da auch wieder noch interessanterer Content bei rauskommen, als das jetzt schon der Fall war. Ihr habt die Folge gehört vom Wochenende mit Dan Rosen in München beim großen Grand Opening des SAP Gardens mit den Buffalo Sabres. Also das war auch ein sehr, sehr schöner Event. Hat mich da vor allem gefreut, dass ich da mal einige Leute persönlich kennengelernt habe, die ich vorher noch nicht kannte, unter anderem Christoph Fetzer und Bernd Schwickerath von Bissl Hockey. Also das fand ich sehr schön. Und ja, da eben auch da so ein bisschen, ihr seht dann, wo das Geld auch hinkommt, Reisekosten und sowas alles. Also ist nicht so, dass ich mir da irgendwie einen schönen Lens mitmache, sondern wenn, dann möchte ich auch für euch da weiteren Content mit rausholen. Damit steigen wir ein in die Vorschau auf die Colorado Avalanche. Und die Avs, die hatten letztes Jahr eine Bilanz von 50 Siegen, 25 Niederlagen und 7-mal einen Extrapunkt geholt. Das waren 107 Zähler. Das waren übrigens nur 2 weniger als in der Saison zuvor. Aber im letzten Jahr reichte das gerade mal für Platz 3, also die Central da schon top besetzt. Die Avs gewannen dann aber ihre Playoff-Serie, zumindest die erste, gegen die Winnipeg Jets. Und in der zweiten Runde im Divisional Final unterlagen sie dann den Dallas Stars mit 2-4. Natürlich habt ihr die Umstände da auch mitbekommen rund um Valeri Nichushkin. Auch da werde ich gleich noch drauf eingehen. Aber er wird den Avs nicht nur fehlen zu Saisonbeginn, sondern auch einige andere Akteure, denn das Team wurde schon so ein Stück weit umgebaut. Sean Walker ist weg. Der war ja von den Philadelphia Flyers gekommen, ist jetzt in Carolina. Jakob Trenin ist in Minnesota. Zach Parise hat seine Karriere beendet, genauso wie Andrew Cogliano. Jack Johnson ist in Columbus. Pavel Francouz hat auch seine Karriere beendet. Brandon Duhame ist in Washington gelandet. Ivan Prosvetov ist wieder in der KHL. Riley Tufte ist in Boston. Caleb Jones in Los Angeles. Und Frederik Olofsson ist in der Swiss National League gelandet. Dann haben sie sich auch ein bisschen verstärkt. Erik Brandström kommt von den Ottawa Senators. Oliver Carlington aus Calgary. Parker Kelly auch von den Senators. Calvin DeHaan aus Tampa Bay. Jacob McDonald aus San Jose. Kevin Mandolisi ist auch mit dabei. TJ Tynan von den Los Angeles Kings. Allerdings da zuletzt 21-22 gespielt. Er war auch schon mal in Colorado ein paar Jahre davor. Matthew Phillips aus Calgary, Kalle Rosen aus St. Louis und Pierre-Edouard Belmar, der hat einen Professional Tryout, war letztes Jahr bei den Seattle Kraken. Ja, und ich habe es erwähnt, das sind erstmal so die Personalien, Neuzugänge und auch dann eben die Abgänge davor. Schauen wir aber mal ein bisschen auf die Zahlen, bevor ich jetzt erstmal dann auch noch auf die Spezialpersonalien eingehe. Also da gibt es ja zwei, die ganz besonders im Blickpunkt stehen, die Colorado Avalanche eben in der letzten Saison. Wir schauen mal in die Zahlen rein. Sie hatten die beste Angriffsformation der NHL, 302 Treffer bzw. beste Offensive haben sie erzielt. Das war Platz Nummer 1. Die Defensive war noch gut genug für Platz 16. Beim Corsi-Wert lagen sie auf Platz Nummer 5. Bei den Torchancen lagen sie nur auf Platz 13. Schussquote war wieder auf Platz 5, also da sieht man schon so ein bisschen, ne, gute Abschlüsse. Die Fangquote, da waren sie auf Platz Nummer 20, das Powerplay war auf Platz 5 und das Unterzahlspiel auf Platz Nummer 12. Also, sehr, sehr gute Offensive und dann eine mittelmäßige Defensive. Die sehr, sehr gute Offensive ist insoweit bemerkenswert, weil sie seit dem letzten Spiel der Finalserie 2022 auf ihren Mannschaftskapitän verzichten müssen. Gabriel Landeskog ist weiterhin nicht dabei gewesen, auch in der letzten Spielzeit. Da gab es ja so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht nicht, dass er in der regulären Saison mit auftaucht, aber dass er zumindest dann in den Playoffs wieder eingreifen kann. Das konnte er aber nicht. Er hat ihnen die komplette Spielzeit gefehlt. Das zweite Jahr in Folge, dass er überhaupt keine Partie absolvieren konnte. Und wie gesagt, es ist schon bemerkenswert, denn er war vorher schon jemand, der sehr geholfen hat. 30 Tore waren immer drin bei ihm, 34 ist seine Bestleistung gewesen. Und er hat mit seiner Physis und eben dann auch mit seiner Führungsqualität da schon sehr, sehr viel gebracht. Das war letztes Jahr eben nicht da in der regulären Saison und in den Playoffs hatten sie dann auch noch das Problem, dass Valeri Nichushkin gegen seine Auflagen aus dem NHLPA Player Assistant Program verstoßen hat und dass der rausgenommen wurde. Das war vor Spiel Nummer 4 gegen die Dallas Stars, hat man damals auch dann, glaube ich, deutlich gemerkt, dass er ihnen gefehlt hat. Und er wird frühestens am 13. November zurückkehren. Er darf ab dem 13. November wieder bei den Fs mitmachen. Aber die Frage ist eben, ob er dann auch so fit ist, dass er wieder spielen kann und sie ihn dann eben entsprechend auch mit in den Kader einbauen. Ja, der Kader, das ist ein gutes Stichwort. Wenn man sich die Aufstellung der Avalanche anschaut, dann ist die natürlich weiterhin sehr, sehr exquisit. Erste Reihe, Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen, brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. MacKinnon war letztes Jahr erstmals MVP. Mikko Rantanen ist jemand, der auch immer dann für 50 Tore gut ist. Der hat im zweiten Jahr in Folge über 100 Punkte gemacht. Letzte Saison waren es dann eben nur 42 Tore, aber die Punktzahlen 105 und 104 in zwei aufeinanderfolgenden Jahren, das ist schon sehr, sehr gut. Nathan MacKinnon, absolute Karrieresaison gehabt letztes Jahr. 51 Tore, 89 Vorlagen, 140 Punkte. Und es ist für mich immer noch so ein kleiner Skandal, dass sie eben den Rekord quasi kaputt gemacht haben für Punkte in Heimspielen. Da gab es ja das eine Spiel, wo er dann eben keinen Punkt zugeschrieben bekommen hat. Da gab es halt schon Szenen, wo andere dann auch ihre Zahlen da bekommen haben und Assists bekommen haben. Aber gut, das wird ihnen herzlich wenig jucken. Für den Mann geht es auch nicht um die MVP-Trophy eigentlich, sondern es geht für ihn um den Stanley Cup. Der hat auch zwei Wahnsinnsjahre hinter sich. 111 Punkte waren es vor zwei Jahren, jetzt 140. Und da eben dann auch letzten Endes MVP geworden und sich dann auch so ein bisschen selbst persönlich belohnt. Ja, das sind die beiden, die in der Offensive vorangehen. Erste Reihe eben bilden sie und zusammen mit Jonathan Drouin. Und der war eine sehr, sehr positive Überraschung. Den hatten die Fs ja für einen Minimumvertrag ins Team geholt. 79 Partien absolviert, das war schon mal sehr, sehr gut für ihn. 56 Punkte, fast 20 Tore gemacht. Gute Chemie auch mit seinem alten Buddy MacKinnon zusammen. Also das ist eine sehr gute erste Reihe und da werden die Fs auch nächstes Jahr darauf zählen, dass die sehr, sehr gut spielt. Ein Unterschied aber zum Beginn der letzten Spielzeit, da war nämlich Ryan Johansson der Center der zweiten Reihe. Jetzt ist es Casey Mittelstädt, den hatten sie ja geholt. Könnte ich bei den Abgängen und Zugängen vielleicht noch erwähnen. Also Mittelstädt ist einer derjenigen, die sie vor der Trade-Deadline geholt haben, der auch bleibt. Dafür ging aber Bo Byram eben dauerhaft zu den Buffalo Sabres. Und Mittelstädt, der wird jetzt von Anfang an auf der Center-Position der zweiten Reihe sein und das hilft ihnen extrem. Seitdem Nazem Kadri weg war, war da eben so ein bisschen ein Problempunkt der Avalanche. Den werden sie jetzt, wenn Mittelstädt gesund bleibt, nicht mehr haben. Und er wird hier aktuell ergänzt von Joel Kiviranta und Callum Ritchie. Callum Ritchie ist ganz interessant, das ist einer der Prospects, eines der Prospects der Colorado Avalanche und bei der NHL selber, bei der NHL kommen, da haben sie ihn An fünfter Stelle der Prospects der Avalanche und Projected Arrival dort ist 2026, 2027. Das ist schon extrem konservativ. Also aktuell ist zumindest das, was ich aus dem Trainingscamp gehört habe, dass davon ausgegangen wird, dass er so borderline ist, dass es durchaus sein kann, dass er jetzt eben auch zu Beginn der Spielzeit einfach mal für seine 7, 8, 9 Spiele macht. Und dann schauen die Avs eben, was sie machen. Warum 7, 8, 9 Spiele? Wenn man einen Spieler mit einem Entry-Level-Contract 9 Spiele in der NHL spielen lässt, dann wird kein Vertragsjahr verbraucht. Das heißt also, ein Team hat die Möglichkeit zu sagen, okay, komm, wir gucken uns mal 9 Spiele an. Wie ist denn der junge Spieler drauf? Passt er an unser NHL-Team? Und wenn nach 9 Spielen das Team sich entscheidet, den Spieler wieder runterzuschicken zum Farmteam oder wohin dann auch immer, dann ist es so, dass da entsprechend dieser Vertrag nicht angefasst wird. Das heißt, es ist weiterhin noch ein Dreijahresvertrag, wenn es ein Dreijahresvertrag am Anfang war. Und das Vertragsjahr wurde nicht verbraucht sozusagen. Also das ist eine Möglichkeit für NHL-Teams, sich ihre jungen Spieler auch erstmal so ein bisschen anzuschauen und da eben entsprechend dann reinschnuppern zu lassen. Also zweite Reihe, Mittelstädt, Richie Kiviranta. Die dritte, Ross Colton, Logan O'Connor und Miles Wood. Auch bei Logan O'Connor, LOC, war es so, der hat ihnen gefehlt in den Playoffs. Wenn der mit dabei gewesen wäre, wäre sicherlich ein bisschen mehr Tiefe drin gewesen. Dann hätten die Avs vielleicht auch den ein oder anderen Trade gar nicht gemacht, sondern hätten gesagt, okay, komm, wir haben ja mit Logan O'Connor auch jemanden, der sehr, sehr gut im Unterzahlspiel aktiv sein kann. Das war ja auch ein Punkt, wo sie dann versucht haben, das Ganze dann zur Trade-Deadline zum Beispiel mit einem Trennen auch dann nochmal ein bisschen zu beeinflussen, sich da zu verbessern. Ist O'Connor gesund? Es ist entsprechend so, dass er da dann die nächsten Jahre, Unterzahlsituation begleitet und die nächsten Jahre auch bei den Fs bleiben wird. Zwei Gedanken in einen Satz packen ist meistens schlecht. Er hat auch einen neuen Vertrag unterschrieben, also dementsprechend bleibt er auch länger da. Ross Colton, Miles Wood sind sicherlich letztes Jahr ganz gute Zugänge gewesen. Miles Wood mit 9 Toren, 26 Punkten, Ross Colton 17 Tore, 40 Punkte. Das ist für eine dritte Reihe okay. Wenn sie den dritte Reihe spielen, das wäre ja super, dann ist das, denke ich, da auch ganz passend und als Kombi auch für die Fs in Ordnung. Die vierte Reihe, die besteht aus, ja, dann eben auch einem Neuzugang mit Parker Kelly und Nikolai Kovalenko, der ist bei den Neuzugängen jetzt von mir nicht aufgeführt worden, ist aber jemand, der letztes Jahr ja auch nur 2 Partien absolviert hat. Das ist ein Draftpick von 2018, meine ich. Ich schaue mal kurz parallel nach. Und er hat zwischendurch in der KHL gespielt und ist dann, ist übrigens ganz interessant, er ist geboren in Raleigh in North Carolina. Das ist ja auch interessant. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist eine gute Trivia-Question. Hat aber dann zwischendrin immer für ZSK Moskau und so weiter gespielt und hat für die Fs eben letzte Saison 2 Playoff-Spiele gemacht. Wirkt er da auch nicht komplett überfordert. AHL hat ein paar Partien noch gemacht. Was für ihn jetzt gut ist, er darf einfach jetzt das ganze Trainingscamp mitmachen und kann sich jetzt dran gewöhnen, ans System, auch nochmal einfach an den Stil, der in Nordamerika gespielt wird. Da ist auch so ein kleiner Joker. Da könnten die Fs jemanden haben, der vielleicht dann durchaus auch in der vierten Reihe, vielleicht wenn er hochrückt, auch mal in der zweiten Reihe Tore schießen kann. Und wenn sie von dem 10, 15, 20 Tore bekommen, das wäre natürlich super und würde ihnen dann ein bisschen mehr Tiefe noch geben. Also das wäre schon sehr, sehr gut. Dann ist es so, dass wir zur Abwehr gehen und bei der Abwehr gibt es natürlich das erste Verteidigerpaar, vielleicht das Beste, vielleicht eines der Besten auf jeden Fall, der NHL, Devon Toews und Cale Makar, der in einer für ihn eigentlich eher schlechten Saison wieder mal Stimmen für die Norris Trophy abgerufen hat. Im Grunde müsste man sagen, statistisch gesehen wäre er jetzt wahrscheinlich schon mal wieder dran, so eine Norris Trophy zu gewinnen, hat er ja schon. Und im Grunde gehört er eben jedes Jahr mit zu den Kandidaten. Das Problem, das die Fs aber hatten, ist, dass sie sehr, sehr viel auf dieses Verteidigerpaar gesetzt haben, setzen mussten aus Sicht von Jared Bednar, weil vielleicht auch unten die Verteidigung nicht so gut besetzt war. Und aktuell das zweite Verteidigerpaar, Samuel Girard, Josh Manson, da war ja vorher Bo Byram, der ist jetzt weg. Sie hatten auch letztes Jahr relativ viel Glück, dass Josh Manson, der sonst häufiger verletzt war, eine gute Saison gespielt hat und auch sehr viele Spiele gemacht hat. Ich will mal einmal gucken. Der hat 76 Partien gemacht, auch 8 Tore ist jetzt für ihn auch relativ viel, was also die Spiele betrifft. Ich glaube übrigens, sie hatten die mit Abstand meisten Tore durch Abwehrspieler, was jetzt aber nicht so schwierig ist, wenn man sich mal überlegt, dass Makar 21 gemacht hat, Tays 12, wenn ich das mal durchgehe, Josh Manson 8, Bo Byram hatte in nur 55 Spielen auch 8 Tore, Sam Gerrard noch 3, Jack Johnson 3, Malinsky 3. Also da waren schon einige Abwehrspieler, die getroffen haben. Und das werden sie in der nächsten Saison dann auch haben wollen. Da bauen sie drauf, dass die Abwehrspieler die Offensive auch immer wieder mit unterstützen. Ja, Sam Gerrard und Josh Manson, zweites Verteidigerpass, auch solide. Und dann finde ich, ja, ich habe mir natürlich die Zugänge und alles angeguckt. Und ihr wisst, dass die Fs ein Team sind, was mir sehr nahe liegt. Und da war es schon so, dass ich ein bisschen gedacht habe, naja, Mensch, was haben sie da jetzt so gemacht? Aber wenn man sich ein Stück weit näher damit beschäftigt, dann finde ich die Verstärkung schon sehr sinnvoll. Also ein Erik Brandström, das war mal ein Erstrundenpick und zwar von den Vegas Golden Knights. Der ist im Tausch mit Mark Stone da nach Ottawa gegangen, also 2017 an Nummer 15 verpflichtet. Und ja, jetzt kann man natürlich sagen, das heißt ja nicht unbedingt was. Normalerweise würde ich aber schon sagen, ein Erstrundenpick hat ja eine gewisse Qualität. Die hat er jetzt in Ottawa noch nicht abgerufen, nur wäre er jetzt nicht der erste Spieler, der plötzlich bei einem Team, was wesentlich höhere Ansprüche hat, was wesentlich bessere Spieler hat, mit Verlaub gegenüber den Ottawa Senators, vor allem vor 2, 3, 4 Jahren, jetzt plötzlich einen Sprung nach vorne macht. Also er ist auch jemand, wo ich sage, wenn das gut geht mit Brandström, dann haben sie da ein kleines Schnäppchen gemacht. Denn vom Vertrag her, er hat, glaube ich, einen Vertrag von, hat er 800.000 oder was bezahlen sie ihm? Genau, 900.000, okay, 900.000 bezahlen sie für Erik Brandström. Das ist schon etwas, wo ich sagen muss, okay, das wäre, wenn er denn halbwegs spielen kann und auch die Offensive mit unterstützen kann, ist ja auch vom Spielertyp her jemand, der gut reinpasst bei Colorado, dann wäre das eine richtig, richtig gute Verstärkung. Dann gibt es daneben jetzt aktuell, also hier Oliver Kylington, auch solide, sage ich jetzt mal, auch jemand, der einfach LHL-Erfahrung hat, der jetzt nicht komplett daneben steht, wenn man den irgendwo in bestimmte Situationen auch mit reinschmeißt, der auch jemand sein kann, der dann eben einfach wieder reinrückt, falls er mal nicht im Verteidigerpaar ist. Also auch das ist ein Punkt, wo man schon sagen muss, da haben sie sich jetzt ein bisschen tiefer gemacht, ein bisschen stärker gemacht. Sicherlich, wie gesagt, nicht die höchste Klasse, aber es geht ja auch darum, jetzt ein drittes Verteidigerpaar zu haben oder jemanden mal zu haben, der vielleicht ein Paar dann noch hochrückt. Dafür ist Oliver Kylington, denke ich, gut geeignet. Und wenn man dann schaut, dass in den drei Paaren Jacob McDonald noch gar nicht mit dabei war, der ja auch NHL-Erfahrung hat und eben einen Calvin DeHaan, dann muss ich schon sagen, dass die Fs da in der Abwehr tiefer aufgestellt sind und hinten auch besser. Vorne, ja, kann man natürlich sagen, Bo Byram mit seiner Qualität fehlt, den Luxus haben sie jetzt nicht mehr, aber wenn hinten die funktionieren, die sie im Moment dort haben, Erik Brandström eben, Oliver Kylington, oder auch wenn sie dann eben entsprechend ergänzen können und mal hinten auch durchkombinieren können, auch je nach Gegner, kann das auch ein Vorteil sein für die ersten Verteidigerpaare, denn dann müssen Tays und Makar nicht während der regulären Saison mal 30 Minuten spielen, sondern dann können die eben auf 25 Minuten beschränkt werden, sind frischer in den Playoffs und dann bringt das der Colorado Avalanche auch ein bisschen was. Also da muss ich schon sagen, es sind nicht die fancy Names, das war auch nicht drin aufgrund des Salary Cap Spaces, den sie nicht haben aktuell. Sie haben nämlich nur aktuell 2,06 Millionen, also knapp über 2 Millionen an Cap Space. Aber es ist dann eben so, dass man da sagen muss, okay, trotzdem haben sie den Cap Space, den sie hatten, finde ich erstmal sinnvoll genutzt und sind dabei eben jetzt auch sich da noch ein bisschen tiefer zu machen. Ich habe auch vorne beim Angriff, hatte ich ja auch erwähnt, Pierre-Edouard Belmar, das ist jemand, der hat da schon mal gespielt, der hat auch schon bei erfolgreichen Teams in den letzten Jahren immer wieder gespielt. Colorado sei erwähnt, er hat in Tampa Bay gespielt zwischendrin. Also auch da jemand, der weiß, das ist ein Musterprofi, der es jetzt fast 40 Jahre alt, meine ich. Also das ist schon jemand, der weiß, wie er sich vorbereiten muss, der auch wieder dann manch Jungem auch in der dritten, vierten Reihe dann zeigen kann, wie man einfach als NHL-Profi jeden Tag agiert. Und auch das, denke ich, wollen sie einfach aus Leadership ein bisschen in den Lockerroom haben, weil eben natürlich auch ein Cogliano weggegangen ist und auch ein Zach Parise ihnen jetzt fehlt mit der Leadership. Der war nicht so lange da. Trotzdem, denke ich, wird er da auch einiges mit reingebracht haben in die Kabine. Und da ist eben, wäre eben ein Pierre-Édouard Belmar auch ganz gut, wenn er denn diesen Professional Tryout quasi erfolgreich gestaltet und auch dann einen Vertrag bekommt. Was man sagen muss, bevor wir jetzt noch über die Torhüter reden, natürlich gibt es eine oder zwei große Wildcards. Einmal eben Nichushkin, Valerin Nichushkin, da hatte ich erwähnt, der kann frühestens am 13. November zurückkehren, aber eben auch Gabriel Landeskog. Und ich sag mal so, bis vor ein paar Wochen dachte ich so, naja gut, keine Ahnung, vielleicht wird das im nächsten Jahr irgendwie was und nächstes Jahr dann kann er mit eingreifen. Und ich zitiere mal Head Coach Jared Bednar, der sagt nämlich über Landeskog, er versucht irgendwann zum Start der Saison zurückkehren und wenn das passiert, das wäre natürlich ein richtiger Ansporn-Boost, also ja eine Verstärkung für uns und da sind wir ein bisschen nervös drüber, da würden wir uns drüber freuen. Und ja, das wäre sehr, sehr schön aus Sicht der Colorado Avalanche. Also Jared Bednar sehr positiv gegenüber der Rückkehr von Gabriel Landeskog. Und da, wie gesagt, bin ich persönlich so ein bisschen überrascht. Natürlich auch da wieder ein großes Fragezeichen. Der Mann hat sein Knie, quasi seinen Oberschenkel neu gestalten lassen müssen. Etwas, was vorher noch kein NHL-Profi hatte. Gab es bei NBA-Profis zumindest schon mal. Er hat 2 Jahre lang nicht gespielt. Also da wird schon ziemlich viel Rust sein. Nur nochmal, selbst wenn er jetzt am Anfang nicht so besonders gut spielt, ich glaube allein die Präsenz, dass der wieder da ist, dass der Kapitän da ist, das ist ja auch einer No-Nonsense-Guy. Also ich sag mal so, wenn da einer irgendjemandem von den Fs blöd kommt mit einem Check, dann ist es durchaus auch mal der Kapitän, der da die Fäuste fliegen lässt. Ich habe meine Meinung auch, glaube ich, vor 2,5 Jahren mal schon in einem Podcast dazu gesagt, dass ich das nicht für besonders clever halte, aber es ist nun mal so und anscheinend hilft es dem Team ja auch. Also, wenn Landeskog zurückkommen sollte, dann werden die Fs natürlich nochmal eine Nummer tiefer. Und auch da, wie gesagt, die waren letztes Jahr die beste Offensive der NHL. Und dann kriegst du jemanden wie Gabriel Landeskog noch mit dazu. Das wäre schon sehr, sehr gut. Und da hätten sie vorne im Angriff keine Probleme. Ja, hinten in der Abwehr, ich habe es erwähnt, Platz Nummer 16, was die Gegentore betrifft. Was ganz interessant ist, bei den Prospects an Nummer 1 genannt bei der Colorado Avalanche, das ist ein Torhüter, nämlich Justus Ahnunen. Der hat letztes Jahr 14 Spiele nur gemacht, muss man sagen, und hatte einen Goal Save Above Expected Wert von 11,5. Das war dann immerhin Platz 13 in der NHL und das mit nur 14 Spielen. Also wenn man sich anguckt, die Jungs da drum, von Freddy Andersen mal abgesehen, da sind 48 Spiele dabei, 55, 54 und so weiter. Also die haben teilweise wesentlich mehr Spiele gehabt als Ahnunen. Und der hat da eine wirklich gute Saison gehabt. Die Nummer 1, Alexander Georgiev, der hatte einen Wert von plus 5 und der hat 63 Partien absolviert. Und es wäre aus Sicht der Fs sehr, sehr wichtig, wenn Ahnunen einfach irgendwo Richtung 30 Partien machen könnte. Denn Georgiev wirkte vor allem gegen Ende der Saison sehr, sehr überspielt. So als ob er einfach Ruhepausen bräuchte. Er hat in seiner Karriere vor der Colorado Avalanche nie mehr als 34 Spiele gemacht und dann ist er nach Colorado gekommen und hat im ersten Jahr 62 Partien absolviert und im letzten Jahr 63. Also aus meiner Sicht einfach 10, 12 Spiele zu viel. Und wenn sie das hinbekommen, dass Ahnunen entsprechend ihn da entlastet, dann glaube ich auch, kann Georgiev bessere Leistungen liefern, als das zum Saisonende der Fall war. Muss ja auch sagen, ich habe nach Spiel 1 gegen Winnipeg gesagt, also Georgiev dürfte kein Spiel mehr für die Fs machen, so wie er da ausgesehen hat. Er hat mich eines Besseren belehrt, hat dann solide Playoffs gespielt, war jetzt auch nicht mega überragend. Auf der anderen Seite haben sie immerhin dann auch die zweite Runde erreicht und die Umstände, da lag es ja eher an der ganzen Szenerie um Nichushkin, dass sie zumindest Spiel 4 hergeschenkt haben. Ich glaube auch nicht, dass sie insgesamt gegen Dallas gewonnen hätten, aber es hätte dann durchaus 7 Spiele gehen können. Und da war er jetzt nicht unbedingt derjenige, der schuld daran war, dass sie dort die Serie verloren haben. Also, das wird sicherlich sehr, sehr wichtig sein für die Fs, da eine Balance zu finden zwischen Ahnunen und Georgiev, dass man da eben irgendwo ja, einen guten Mix findet, dass beide einen Rhythmus haben, aber dass vor allem dann die nominelle Nummer 1 da sehr, sehr frisch ist, auch für die Playoffs. Tja, dann muss ich halt sagen, es ist natürlich Klagen auf hohem Niveau, aber die letzten beiden Jahre war ich ein Stück weit enttäuscht. Natürlich setzt so ein Stanley Cup hohe Maßstäbe und nicht jedes Jahr kann eine Mannschaft gewinnen, das ist ganz, ganz klar. Auf der anderen Seite, gegen Seattle haben sie es meiner Meinung nach ein bisschen verschenkt. Auch da war Nichushkin wieder so ein komischer Beigeschmack und ein Einflussfaktor. Und letztes Jahr war es halt auch eben dann das Aus in der zweiten Runde. Und wenn man es hart sieht, dann sind sie in der Ära Bednar, in der Ära McKinnon, nur ein einziges Mal über die zweite Runde hinausgekommen. Und das war eben das Jahr, wo sie den Stanley Cup gewonnen haben. Also klar, ich weiß, es ist auf hohem Niveau. Auf der anderen Seite müssen sie halt auch aufpassen, dass sie nicht diese Spieler, die sie haben, dann irgendwo auch ein bisschen verschwenden, die Fs. Und das wird sicherlich ein Punkt sein für die nächste Saison, dass sie einfach da ja einen guten Mix finden, reguläre Saison und dann frisch in die Playoffs mit reinkommen. Klar, das wollen alle haben. Ja, und dann wird es natürlich schwer, also brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Die Central Division ist schon, es ist schon heftig, was da an Teams rumläuft. Also die Fs sind jetzt eben auf 5 einsortiert hier. Sie haben eine Wegquote von 1:130, übrigens gleich mit den New Jersey Devils. Ich habe die Fs dahinter gelassen. Hätte ich auch aufgrund der gleichen Wettquote jetzt nach vorne ziehen können. Einfach aus dem Grunde, weil sie eine schwierigere Division haben. Also Dallas kommt ja noch, ne? Deswegen weiß man, dass die besser eingestuft werden, hätte ich auch gesagt. Nashville, boah, also viel schlechter als Colorado sind die auch nicht. Gerade auch mit den Verstärkungen und dann eben wieder auch der Faktor, die haben jetzt ein bisschen was wieder zu beweisen. Klar kannst du jetzt auch wieder sagen, sind nicht eingespielt. Muss man sehen. Da irgendwo würde ich sie einordnen. Platz 2, Platz 3. Winnipeg sehe ich ein Stück weit schlechter und die anderen 4 dahinter, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Bei Colorado eben wird es entscheidend sein, was passiert mit Landeskog, was passiert mit Nichushkin. Wenn jetzt Landeskog, keine Ahnung, im Oktober schon spielen kann und sagen wir mal 50-80% der Leistungsfähigkeit hat, dann wäre das schon sehr, sehr gut, weil auch dann wäre da genau das passiert, was ich auch häufig sonst bei anderen Teams erwähne. Natürlich rücken dann die anderen runter. Wenn Landeskog zweite Reihe spielt, ja, dann ist halt die ganze Chemie unten und das ganze Gebilde unten einfach noch viel tiefer und besser besetzt. Kommt Nichushkin zurück. Also holla, dann brauchen wir uns vorne, glaube ich, müssen wir uns dann vielleicht darüber unterhalten, dass wir dann wirklich über die beste Offensive der Liga reden. Und zwar nicht unbedingt nur, weil die Abwehr hinten das auch unterstützen kann, sondern weil auch die ersten 6 einfach extrem gut sind. Und das wird schon dann eher eine Herausforderung, da dann auch wirklich Spielzeit zu finden und auch zu versuchen, dann da nicht die defensive Seite des Spiels hinten runterfallen zu lassen. Wobei ja auch das ein Punkt ist, Nichushkin und Landeskog sind ja auch nicht nur Offensivspieler. Also Nichushkin zum Beispiel, der ist ja auch jemand, der im Forechecking die anderen auch zum Wahnsinn treibt, weil er halt körperlich gut ist, weil er gut skaten kann, weil er seinen Körper einsetzt und weil er auch eine riesen Reichweite hat. Also auch das muss man ja sagen, das ist eben auch ein Spieler, der nicht nur mit seinen Toren, letztes Jahr in den Playoffs super, ich glaube 9 Tore in 8 Spielen, mit seinen Toren dem Team weiterhilft, sondern auch jemand, der eben auch ein sehr, sehr guter Two-Way-Player ist und das ist bei Landeskog auch der Fall, der ja zum Beispiel auch noch den Faktor hat, dass er auch die durchaus theoretisch mal eine Center-Position spielen kann. Also da wären schon sehr, sehr viele Möglichkeiten da. Sollten die beiden mit zurückkommen, dann und wirklich dann auch quasi gesund sein und spielen können, dann sind die Fs für mich ein klarer Titelfavorit, dann auch auf die Central. Also dann rücken sie für mich im Prinzip an die Seite der Teams, die jetzt vorne einzusortieren sind. Ich finde sie dann auch ein Stück weit besser als die Stars. Dann eben auch aufgrund des Faktors, dass sie schon einen Stanley Cup mit den Spielern gewonnen haben, die da sind. Das haben die Stars eben nicht. Ich sehe sie dann auf Augenhöhe mit den anderen. Im Moment eben, wie gesagt, würde ich sie in der Central eher auf 2 oder 3 sehen. Und da dann eben auch wieder natürlich mit einem sicheren Playoff-Platz. Alles andere ist eben dann ein Faktor, der beeinflusst wird durch die beiden möglichen Rückkehrspieler, die dann das Line-Up deutlich verstärken würden. Das war meine Vorschau auf die Colorado Avalanche. Vorhin habe ich schon erwähnt, wie ihr den Podcast finanziell unter die Arme greifen könnt. Ansonsten gibt es natürlich die Möglichkeit, abonniert den Podcast, bewertet den Podcast. Gab jetzt das erste Mal, glaube ich, eine Bewertung von 4 Sternen nur bei iTunes. Was heißt nur? Ich bin dankbar für jede Bewertung. Also, ne? wenn ihr da 4 Sterne geben wollt, klar, ne, dann gerne begründen. Und beim Thema begründen, wenn ihr Anmerkungen habt zur Sendung, wenn ihr Fragen habt, dann gerne @lars_mar@sportpassion.de oder bei Instagram Sportpassion, auch da findet ihr mich. Also das sind Möglichkeiten, wo ihr interagieren könnt, mir Fragen stellen könnt. Es kommen noch 4 Teams, ich meine, ihr habt gehört, ihr wisst ja, welche das sind. Ne? Sei jetzt die Reihenfolge noch nicht, aber Stars sind dabei, Oilers dabei, Panthers, Devils. Also die 4 Teams kommen jetzt noch. Wenn ihr noch schnell Fragen habt, dann sehr, sehr gerne einreichen. Und dann kann ich die auch noch mit in die Sendung mit einbauen. Für heute sage ich, nach knapp einer halben Stunde, aber na gut, es sind die Fs, also tut mir leid, dass ich dann da auch wieder so lange drüber rede. Aber auch das ist zum Beispiel ein Punkt. Dann bitte auch gerne Feedback dazu und eure Meinung einfach auch mal zur Avalanche. Also auch von Hörern und Hörerinnen, die nicht Fan von Colorado sind, sehr, sehr gerne. Wie seht ihr das Team? Was fehlt noch? Was ist vielleicht gut? Was findet ihr? Haben sie richtig gemacht in der Offseason? Sehr, sehr gerne. Dann eben auch an die entsprechenden eben genannten Adressen. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.